Herzliches guten Morgen. Ich grüße Sie sehr herzlich. Verstehen Sie mich? Alles okay? Also ich bin hier umrahmt da mit diesen Geräten. Die Brille, die brauche ich, sonst habe ich den Eindruck, niemand hört mir zu. Und auf der anderen Seite das Mikrofon noch an der Backe. Also da bist du bedient. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben können. Ich danke sehr meiner Vorrednerin, dass sie sich selber korrigiert hat und gesagt hat, nein, nicht Israel-Gottesdienst. Nicht Israel-Gottesdienst. Ein Israel-Gottesdienst würde ich mir dann so vorstellen, dass wir einen Lobpreis haben und dann kommt irgendwie so ein Vortrag zu dem Thema Israel. Aber das ist heute Morgen nicht so. Warum? Weil ich erstens keinen Vortrag habe und zweitens, weil wir im Prozess einer Vernetzung sind. Wir reden von Israel und von Deutschland, weil wir Partner geworden sind, weil sich hier zwei Gemeinden gefunden haben in Jerusalem, die King of Kings Gemeinde und in Kirchheim Tech. Schade, dass ihr nicht Liebenzeller seid, aber eben halt, man muss nehmen, was kommt. Das sind halt die Baptisten jetzt mal und hey, da verneige ich mich vor euch und das erzähle ich auch in Liebenzell, Brie warm, so, das ist der letzte Ausdruck auf Schwäbisch, dass wir heute Morgen bei Ihnen sind, bei euch sind. Und deshalb ist das kein Israel-Sonntag oder Israel-Gottesdienst, sondern er macht aus beiden, aus Juden und aus Heiden, den einen neuen Menschen. Und das ist heute Morgen. Sie sind zwar in der Überzahl von Kirchheim Tech und von Ofen oder Auen, oder wie man den Order nennt, Oven oder, ach, Hauptsache Sie sind da und dann haben wir auch noch welche aus Jerusalem. Und ich komme aus Weinheim. Weinheim an der Bergstraße. Da wollte ich auch nicht mit Ihnen wechseln. Da ist es richtig schön. So, okay. Jetzt kommt eine Folie. Das ist die einzige, die wir während des Gottesdienstes euch antun. Weil das eigentlich ein Wochenendvortrag ist, nämlich die Bewegung des Wortes Gottes, des Evangeliums, in der Apostelgeschichte und immer wenn Sie diese Zahlen sehen, diese Zahlenangaben, dann handelt es sich um die Kapitel und um die Verse in der Apostelgeschichte, Kapitel 1 bis 10. Das ist der alte Text, ich sage einfach mal alte Text, der Apostelgeschichte auf die moderne Israelkarte gelegt. Das ist die Bewegung, von Jerusalem ausgehend. Bis nach Samarien, also zuerst mal Küstenregion, Mittelmeer, der Petrus da in der Nähe von dem heutigen Tel Aviv, der hat da eine extra Offenbarung gebraucht, bis er es auch als einer der ersten unter dem jüdischen Volk begriffen hat. Wir haben das Wort Gottes nicht gepachtet, sondern das muss jetzt nach Pfingsten, nach Shavuot, muss das raus in alle Welt. An gleicher Stelle, Jahrhunderte vorher, hatte ein Vorgänger von Petrus Ladehemmung. Der hatte auch den Auftrag, es war ein Prophet aus dem Norden, aus Galiläa. Du bist jetzt dran, bring die Botschaft, die klaren Worte des lebendigen Gottes, des Gottes Abrahams, Isaak und Jakobs, bring das über die Grenzen hinaus, wohin? Ins Zentrum der damaligen Welt, Ninive, Jona. Der hat es da noch nicht so richtig verstehen wollen, dass die Botschaft des Gottes Abrahams, Isaak und Jakobs nicht nur eine Botschaft für das Volk Gottes ist, Israel, sondern für die Nationen. Von dieser Botschaft hängt alles ab, die Existenz der Nationen, dieser Welt, des Kosmos und das Leben jedes Einzelnen. Verkündigt deshalb Christus, bis er kommt. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum er nochmal kommen sollte? Es ist doch alles geregelt. Was? Dass er zum Heirate kommt, das ist jetzt nochmal eine Theologie für sich. Lassen wir mal. Ja, warum kommt er? Es ist doch alles angerichtet. Er ist am Kreuz gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes und wartet, bis wir kommen. Du oder ich oder wir, heute oder morgen. Wenn es dem Kollegen in Nordkorea einfällt, er hat was gegen uns, dann sind wir noch heute bei ihm. Also warum nochmal kommen? Haben Sie noch eine Idee? Apostelgeschichte Kapitel 1. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er wird von mehr als 400 Menschen gehört, erlebt, gesehen. In einer ganz besonderen Offenbarung. Er zeigte sich, ich lese Kapitel 1, Vers 3, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen. Da müsste eigentlich stehen, über sich selber. Und redete mit ihnen über sich selber. An Jesus geht nichts vorbei. Jesus ist das Wichtigste, das ist die Botschaft. Aber was sagt er? Er redete 40 Tage, nichts anderes, Tag und Nacht vom, hallo, vom Reich Gottes. Ertragen Sie das? Es geht beim zweiten Kommen nicht um dich. Ertragen Sie es auch, wenn ich sage, es ging noch nie um mich. Noch gar nie. Von den ersten Seiten der Bibel bis zur letzten geht es Gott, dem Vater im Himmel, darum, dass er in dieser Welt sein Reich aufrichtet. Und wenn das klar ist, dann geht es ganz stark auch um mich und um dich. Ich müsste eigentlich pietistisch, evangelikal, baptistisch die Botschaft von Johannes dem Täufer ein bisschen verändern. Da müsste eigentlich stehen, tut Buße, denn der Herr Jesus, der Messias, ist endlich nahe herbeigekommen. Das predigt er nicht, sondern tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Eine Seite in der Bibel später predigt Jesus das Gleiche. Er müsste eigentlich sagen, tut Buße, hier stehe ich. Ja, das ist aber nicht so. Sondern er sagt, tut Buße, denn, und jetzt ergänze ich mit meinen Worten, das steht nicht so da, jetzt ergänze ich und er sagt eigentlich, ich bin das Reich Gottes in Person. Dann beobachten wir die Jünger, wie sie ausgesandt werden. Natürlich kannst du da von heute auf morgen jemand aussenden und sagen, verkündige nichts anderes als das Reich Gottes. Das war bei dem jüdischen Volk Intus. Das war drin. Die kannten die Bibel. Reich Gottes war für die kein Fremdwort, sondern sie als Volk Israel sind ja ein Ausdruck von Reich Gottes. Und was verkündigen sie? Rauf und runter. Sie verkündigen nicht, tut Buße, denn Jesus ist nahe herbeigekommen, sondern tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Hey, da ist ja manchen schon die Reich Gottes Lehre acht Tage lang im Mondbachtal fast zu viel. Hat er auch was anderes zu predigen? Leute, wir haben nichts anderes zu predigen. Und wenn wir das über Jahrtausende besser gemacht hätten und Luther nicht ganz so arg weit nach oben gesetzt hätten und nicht so sehr von evangelisch und katholisch geredet, sondern vom Reich Gottes, dann würden sich die lieben Zeller und die Baptisten noch viel mehr lieben. Weil dann wäre unser Thema Reich Gottes. Wie werden das, wenn wir nächstes Jahr einfach mal den Missionsberg, ihr Baptisten, den Missionsberg organisiert, stürmt und sagt, so Leute, mit diesem Zeugs hören wir auf. Das ist sekundär. Es geht um das Reich Gottes. Die Aufrichtung. Und das ist nichts anderes, was der Messias Jesus hier verkündigt. Jetzt kommen natürlich die Jünger angetribbelt, jetzt sind wir in Kapitel 1, Vers 6. Natürlich kommt jetzt die Frage, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten? Das Reich für Israel. Und dann sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und das passiert in Kapitel 2. Ihr werdet die Kraft, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dadurch seine Kraft. Die ersten Missionare waren nicht Liebenzeller, Gott sei Dank. Das waren Juden, keine Heiden. Die nannten sich nicht so, sondern die mit dem Messias unterwegs sind, so nannten sie sich, die mit ihm auf dem Wege sind. Oder man nannte sie damals wie heute in Syrien arabische Christen und im Irak arabische Christen genannt werden, die Nozrim, die Neserleute, die Sprösslinge, die aus der Wurzel Isais, so werden sie genannt. Und so werden wir heute sogar noch von in der modernen Sprache Israel, in Israel genannt, die Christen sind Nozrim, Neser, Sprösslinge. Die setzen uns in der modernen Sprache des Ivrit, uns Christen, in den Stammbaum Davids. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir sind dadurch nicht Juden. Aber wir werden durch sie und durch ihre neue Wortdefinition, sie sagen zu uns nicht Christen, sondern Neser, Nozrim, Sprösslinge aus dem Hause Davids. Und genau das ist die Theologie von Paulus. Er sagt sogar, da werden natürliche Zweige ausgerupft, dass ihr Platz habt, ihr aus den Heiden. Hey, das tut weh. Das heißt im Klartext, und da kann man mich angreifen, das müssen Sie nicht so übernehmen, ich sage das mal, 6 Millionen Juden. 6 Millionen Juden. Und 13 Millionen Juden in der ganzen Kirchengeschichte werden ausgerupft nach Römer Kapitel 11. Ausgerupft, dass du Platz hast im Wurzelstock Israel. Das ist Reich Gottes. Und wenn Sie die Reich Gottes Lehre verstehen und akzeptieren und annehmen, darum geht's. Wenn Sie heute Morgen dieses Wort mal ernst nehmen, Bergpredigt, aus dem Munde Jesu, trachtet, da müsste er eigentlich sagen, trachtet am ersten danach, was ich euch sage. Nein, was steht denn da? Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, jetzt kommt Jesus, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Ja gut, eure Schulden für dieses Gebäude, da könnt ihr da jetzt auch langsam mal endlich zum Ende kommen, das abzuzahlen. Aber da will ich jetzt nicht sagen, verkündigt das Reich Gottes und alles andere macht sich von selber. Ich glaube, so verstehen wir das nicht. Aber das Anliegen des Vaters im Himmel ist der Bau seines Reiches. Gell, jetzt wundert ihr euch, wie ich mich bei euch auskenne. Ich habe auch Schulden, mein Häusli ist auch nicht abgezahlt. So. Und jetzt geht das Evangelium über Petrus zu Cornelius, Caesarea bei Hadera. Petrus, wie gesagt, hatte Ladehemmungen. Mit dem Gesicht war dann alles klar für ihn. Die Soldaten haben ihn abgeführt aus, da unten bei Tel Aviv, aus Joppe und nach oben gedeichselt in den Norden. Und dort war alles vorbereitet. Ist euch mal aufgefallen, dass es immer Hauptleute sind, die so ganz nah dran sind? Hauptleute, Kapernaum? Wer hat die Synagoge für die Juden gesponsert? Ein Hauptmann? Wer hat es geblickt am Kreuz, unter dem Kreuz? Das war nicht nur ein Mensch. Das war wahrlich Gottes Sohn. Eine Theorie besagt uns zu Ehren, dass der Hauptmann von Kapernaum womöglich, aber fragen Sie mich nicht, wo ich das her habe, ich weiß es nicht mehr, womöglich aus Germanien stammt. Also der hat das Lesen und Schreiben in Israel dann gelernt, aber in Germanien damals noch nicht. Und jetzt wieder ein Hauptmann und die ganze Familie. Von Joppe ging Petrus gehorsam los. Und Weltevangelisation begann. Von Joppe oder Jaffne ging aber nochmals eine Bewegung aus, deren Anhänger ich nicht bin. Und das ist die Bewegung des Judentums. Ungefähr 90, und jetzt mute ich Ihnen was zu, aber das muss man jetzt sagen. 90 nach Christus, 92 nach Christus, kam der rabbinische Rat, nachdem Jerusalem längst zerstört war, kein religiöses Zentrum mehr in Israel war, keine Anbetung an einer Stelle in Jerusalem, keine Opfer, keine Priester, kein Tempel, musste sich das Judentum neu definieren, 90 nach Christus. Und sie sagten erstens, wir definieren uns nicht mit dem sogenannten Messias Jeshua. Erstens, klare Abkehr von Jeshua HaMashiach. Zweitens, ich nenne jetzt nur einen Namen, man könnte noch einen zweiten und einen dritten nennen. Wir entscheiden uns für Rabbi Hillel. Drittens, wir haben keinen Tempel. Die Häuser, in denen Juden leben, sind Tempel. Zweitens, wir haben keine Priester. Die Männer in den Familien sind die Priester. Drittens, wir haben keine Opfer. Wir sagen ab jetzt, unsere Gebete sind Opfer stellvertretend für die Lämmer und weiteren Tiere, die im Tempel geschlachtet wurden. 300 oder im 4. Jahrhundert, anfangs des 4. Jahrhunderts, haute dann Konstantin noch vollends den Deckel obendrauf. Mit denen haben wir nichts zu tun, von wegen Verwurzelung. Ende mit Schabbat, Sonntag. Ende mit den Feiertagen, christliche Feiertage. Alles andere ist Schrott und sind jüdische Feiertage. Steht zwar nirgendwo in der Bibel, aber das wurde so bestimmt. Anderer Kalender, das Jahr in Zukunft kein Christ auf den Gedanken kommt, dass Pfingsten etwas mit Shavuot zu tun haben könnte und Passa etwas mit Ostern. Das ist eine Tragödie von der einen Seite und von der anderen Seite. Und so sind wir auseinandergekippt. Und wir gehören doch eigentlich zusammen. Pfingsten ist doch nicht entstanden, weil der Geist Gottes ausgegossen wurde. Der Geist Gottes wurde an Pfingsten ausgegossen. Das ist doch ein Unterschied. Ostern ist doch nicht entstanden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern Jesus ist an Pesach am Kreuz gestorben. Und das ist doch Gottes Handwerk und Wunderwerk, dass er das eine mit dem anderen zusammenbringt. Dann sollen wir es doch nicht trennen. Ich schließe jetzt mal und ich möchte Ihnen, ich habe einen Eindruck. Und bisher bitte ich Sie, alles Gesagte einigermaßen anzunehmen. Aber das, was ich jetzt sage, müssen Sie nicht so sehen. Aber seit ungefähr 2-3 Jahren bin ich sehr gewiss für mich, dass die Apostelgeschichte nicht mehr so genannt werden sollte. Warum? Weil das hier wieder geschieht. Also schlage ich vor, wenn sich das Wort Gottes wiederholt in der Wirklichkeit dieser Welt, dann ist die Apostelgeschichte ein prophetisches Buch. Und nicht nur der Rückblick auf die Vergangenheit. Versteht ihr? So kommen wir nicht weiter, sondern wir sind heute in dem Prozess, dass das doch wieder geschieht. Wieder sind es Menschen aus Jerusalem, die eine Untersuchung anstellen, King of Kings, und sagen, in welchen Städten gibt es noch keine messianische Gemeinde? Und die Untersuchung hat ergeben, dass Herzlia eine der Städte ist, in der es noch keine messianische Gemeinde gibt. Also müssen wir von Jerusalem nach Herzlia, dass auch dort Reich Gottes in Form einer Gemeinde gegründet wird. Das, was heute vor unseren Augen geschieht, ist Wiederauflegung der Apostelgeschichte. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht Geschichte, sondern Realität. Und jetzt kommt eine Bewegung, nämlich den Austausch des Evangeliums. Aus allen Teilen der Welt bringen Menschen das Evangelium in dieses Land. Auch Christen, Susan und Dustin, Daniel und Celine und nicht nur Christen, sondern Juden, die gläubig sind an Jeschua, kommen zurück nach Israel, bringen die Botschaft mit. Und jetzt sind wir in dem Status, dass sie in Jerusalem und sonst noch wo angekommen sind und das Bedürfnis sehen. Jetzt muss auch wieder das Evangelium von Jerusalem und von Tel Aviv auch wieder rausgehen zu dieser Welt. Ich erlebe, und jetzt spitze ich es zu, ich erlebe in den letzten 6 Wochen und mehr nicht, Aufbrüche in Herzen von sehr bekannten Gemeindegründern in Deutschland. Einer hat plötzlich gemerkt, dass seine Großmutter Jüdin ist. Jetzt rennt der Kerl mit dem Davidstern in der Gegend rum. Und drunter das Kreuz, ich muss ihm noch sagen, hey, dreh das mal rum. Und jetzt sagt er, ich will mit meiner Gemeindegründung von Frankfurt, da hat er 12 Gemeinden mal gegründet, in 10 Jahren. Jetzt will ich nach Tel Aviv. Jetzt wollen plötzlich alle nach Tel Aviv, Hillsong. Gemeindegründung in Tel Aviv, denen wird es ganz anders in Israel. Die empfinden plötzlich eine Überschwemmung. ICF, Gemeindegründung in Tel Aviv. Da ist plötzlich was im Gange und das meine ich. Wir sind in einer Zeit, die apostolisch ist im Sinne, es wiederholt sich was. Und nehmen Sie bitte daran teil. Das ist nicht irgendwie nur Traum oder rückwärts orientiert. Und damit möchte ich Amen sagen und einfach Daniel bitten, dass er ein bisschen erklärt, wie das sich jetzt mit ganz klein, klein, klein realisiert. Sind Sie noch da? Ja gut, klar, okay. Dankeschön.